Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen, im Markus Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Wir wollen den Text lesen, dann wollen wir beten und dann wollen wir uns diesen Abschnitt gemeinsam anschauen. Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in das Haus und wollte, dass niemand es erfahre. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizerin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämonen von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm: Ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krummen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen gehe hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Ich möchte beten. Wir stehen noch einmal gemeinsam auf. Jesus Christus, dein Wort wollen wir betrachten und wir wollen von dir lernen, das Evangelium zu verstehen in der ganzen Tiefe, in der ganzen Breite, in der ganzen Höhe, in der ganzen Länge. Wir wollen begreifen, was es bedeutet, Herr, dass du Mensch geworden bist. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen in der Erfüllung all der Verheißungen, die du gegeben hast, bevor du in diese Welt gekommen bist. Wir wollen verstehen, wem das Evangelium gilt und was der Glaube bedeutet. Herr, ich danke dir für diesen Abschnitt, ich danke dir für das Markus-Evangelium, ich danke dir für die Gelegenheit, in dieser Weise es zu lesen, fort und laufen und Stück für Stück es näher zu betrachten, tiefer zu betrachten. Danke, Herr, für diesen Ort hier, für diese Gemeinde, in der es möglich ist, in dieser Art und Weise das Wort zu lehren und das Wort zu predigen. Danke, Herr, dass du Segen gibst dazu und auch für heute Morgen und jetzt für diese Predigt will ich um deine Vollmacht und deine Weisheit bitten, ihm geben und um dein Wirken in den Herzen, offene Augen, offene Ohren, um die Botschaft zu verstehen. In allem, Herr, sollst du verherrlicht werden und dein Wille soll geschehen. Amen. Noch einmal schauen wir uns diesen Abschnitt an. Ich habe in der letzten Predigt, an der ich dran war, ich glaube vor ein, zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wir diesen Text schon mal uns miteinander angeschaut haben. Und ich habe euch versucht hineinzunehmen und so ein bisschen den Hintergrund zu erarbeiten, warum das hier geschieht, was hier geschieht. Vers 24 haben wir die Ausgangssituation, die uns in diese Begebenheit hineinnimmt und uns den Grund oder aufzeigt, warum Jesus hier einen Ortswechsel wahrnimmt. In den Versen dann 25 bis 26 haben wir die Bitte von dieser Frau. Und in Vers 27 bis 30 haben wir einen Test, den Jesus da unterwirft und der uns einige Fragen aufwirft und auf ersten Blick vielleicht etwas komisch erscheint, sogar vielleicht hart, aber ein tiefes Evangelium darin verbirgt. Ich habe ein Anliegen, die Bibel in diesem Zusammenhang zu lesen, zu verstehen, warum der Geist Gottes Markus so inspiriert hat, die Geschichten an diesen Plätzen, an diesen Orten, an dieser Stelle zu platzieren. Und wir kommen daher von der Betrachtung, dass die Juden und die schriftgelehrten Pharisäer zwar von Jesus hörten, auch zu ihm hingingen, aber sehr, sehr skeptisch, ja, sehr neidisch und hasserfüllt ihm gegenüber waren. Und wenn sie kamen, um ihn zu hören, dann nicht, weil sie an ihn glaubten, weil sie Hilfe von ihm suchten, sondern sie kamen und beobachteten ihn, um einen Fehler zu finden. Und das war der Grund. Sie wollten ihn überführen als Irrlehrer, sie wollten ihn überführen als ein Scharlatan, als Gotteslästerer und letztendlich beiseite räumen. Voller Neid und voller Hass erfüllt. Sie suchten ihn nicht, weil sie ihn wirklich erkannten, obwohl sie alle Stellen kannten, die Prophezeiungen und die Erfüllungen. Und statt dass sie ihn annahmen, verleumden sie, bezeichnen als Beelzebul. All das haben wir mittlerweile betrachtet. Jetzt sind wir in diesem Abschnitt am Ende des zweiten Jahres vom Dienst Jesu. Der ist am Ende von seinem galiläischen Dienst, in sozusagen seiner Heimatgegend, in der er groß geworden ist. Und am Ende lesen wir, das ist Kapitel 7, dass sogar die schriftgelehrten Pharisäer aus Jerusalem gekommen waren, um ihn irgendeiner Sache zu überführen. Und nachdem diese Herzenshärtigkeit so deutlich wird, verlässt Jesus die Gegend und wo geht er hin? Er geht zu den Heiden. Und hier schon im Markus-Evangelium mittendrin sehen wir eine Botschaft und die Verkündigung, dass das Evangelium zuerst den Juden gebracht wird und sie lehnen es ab und es geht zu den Heiden. Diese Botschaft hat Jesus von Anfang an gelehrt, hat auch seine Jünger darin vorbereitet, denn letztendlich ist das, was wir hier haben, eine Gegenstandslektion. Wieder eine intensive Unterrichtseinheit für die Jünger und natürlich für die Juden eine Bloßstellung. Die Jünger sollen lernen und sollen damit umgehen und sie sollen erleben und verstehen, wie das Evangelium sich in die ganze Welt verbreiten wird. Paulus hat das selbst erfahren, hat das selbst erlebt und bei ihm gibt es eine Stelle, die das sehr gut auf den Punkt bringt. Bevor wir jetzt uns intensiver diese Frau uns anschauen und diese Bitte und auch den Test anschauen, möchte ich wirklich nur einen Text uns lesen, der uns diese Vorbereitung oder diesen Hintergrund nochmal vor Augen malt. Und das steht in der Apostelgeschichte 28. Und ich glaube, ich habe vorhin geschaut und ich glaube, das habe ich so den Brüdern und der Übersetzerin nicht durchgegeben. Von daher, ich hoffe, dass es kein Problem für euch sein wird. Apostelgeschichte 28. So endet die Apostelgeschichte. Paulus ist gefangen, von den Juden angeklagt. Er beruft sich dann auf den Kaiser und kommt so nach Rom. Und so kommt das Evangelium mit nach Rom. Und ich möchte euch das zeigen, Apostelgeschichte 28, Vers 17, was die Gewohnheit des Paulus immer war, was war seine Missionsstrategie, wie hat er das Evangelium verkündigt. Vers 17 macht es deutlich. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, zusammenrief. Überlegt mal, er kommt nach Rom als Gefangener, bekommt gerade seine Unterkunft, seine Herberge, wahrscheinlich gerade die Habseligkeiten ausgepackt. Das Erste, was er macht, er lädt all die Juden, sogar die ersten der Obersten ein, diese schriftgelehrten Pharisäer, er lädt sie sofort zu sich in seine Herberge ein und unterweist sie. Das Evangelium kommt und wird verkündigt zuerst den Juden. Und das macht er in dieser Gewohnheit, nicht nur Gewohnheit, in diesem Wissen, das ist etwas, was Gott verheißen hat, das ist der Auftrag. Er lehrt sie, die Dinge, die das Reichen Gottes betreffen, ab Vers 23 heißt es, als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, die haben gesagt, okay, wir kommen am Mittwochabend zu der Bibelstunde zu dir. Aber das ging den ganzen Tag, also sie gingen zu ihm, am Tag bestimmt worden, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch aus den Propheten. Also er legt ihnen das Alte Testament aus und zeigt, dass Jesus die Erfüllung von all dem ist. Von früh morgens bis abends, das war sehr intensiv, wäre gern dabei gewesen. Immer wieder, wenn ich sowas lese, denke ich, Mensch, diese Bibelstunde hätte ich gern besucht. Und dann Vers 24. Und einige wurden überzeugt. Voll gut, gell? Einige wurden überzeugt. Es ist nicht, dass alle ihn abgelehnt haben. Die Bibel, Paulus lehrt ja selber im Römerbrief, sind sie alle verstockt? Nein, Gott hat sein Volk, auch unter den Juden. Und sie sind sogar die Ersten, die den Messias angenommen haben und annehmen und glauben. Und so genau das Gleiche hier auch. Und einige wurden überzeugt. Wir überlesen das oft, weil wir immer bei denen, die nicht überzeugt sind, die hängen bleiben. Aber es sind einige, nicht viele, aber es sind immer welche, die trotzdem zum Glauben kommen. Und dann heißt es, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet und gesagt, geht hin zu diesem Volk und spricht. Hörend werdet ihr hören und nicht sehen, nicht verstehen. Und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nie etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile oder rette. Und jetzt, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. So endet das. Und das ist die Botschaft. Sie hören zuerst. Nicht viele, aber einige glauben. Aber die am meisten hören. Und hören, verstehen nicht. Sie sehen und sehen nicht, was da geschieht. Und das ist es, was die Propheten verheißen haben, was sich erfüllt. Und dann heißt es, so geht das Evangelium zu den Heiden. Und genau das ist unser Kontext, Kapitel 7, Vers 1 haben wir gesehen, wie intensiv die Schriftgelehrten von ihr hören und er sie belehrt und das Volk. Und sie glauben, nicht wenige glauben, unter anderem seine Jünger. Und selbst da haben sie große Schwierigkeiten. Und dann Jesus geht. Und dann Vers 24, von dort aber brach er auf und ging in das Gebiet von Tyrus. In Matthäus heißt es, und Sidon, das ist syrisches Gebiet. Er geht in ein Heidenland, nimmt die Jünger mit und geht in ein Heidenland. Und dann heißt es, und er trat in ein Haus und wollte, dass man es nicht erfahre. Ich habe euch versucht, das deutlich zu machen. Es ist nicht so, dass er nur einfach die Ruhe sucht und die Gemütlichkeit und das Ausruhen und will nicht, dass jemand ihn hört. Ich möchte vorweg euch das nochmal ans Herz legen und ich hoffe, dass in der letzten Predigt das deutlich geworden ist. Das, was Jesus macht, dient weit mehr den Juden als dieser Frau. Das, was hier geschieht, soll weit mehr eine Gegenstandslektion, ein Verständnis der Jünger bereichern als der Frau. Und was Jesus hier macht, ist tief beschämend für sein eigenes Volk. Darf ich so sagen, er macht es dieser Frau so schwer, wie es nur geht. Aber nicht, weil er lieblos ist, nicht, weil er unbarmherzig ist, sondern er macht es ihr so schwer wie möglich, weil er weiß, sie wird glauben. Egal, wie schwer ich es mache, sie wird glauben. Aber mein Volk, den machen wir so leicht. Wir reden, 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 zeigen, 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 beweisen, beweisen, beweisen. Ein Wunder nach dem anderen, ein Zeichen nach dem anderen. Und sie glauben nicht und sie wollen nicht. Das ist sehr beschämend. Das ist das Gleiche, wie gesagt, wie in Buch Jona. Wir haben, der Prophet redet zu seinem Volk, sie glauben nicht. Er geht zu den schlimmsten Ninevitern, redet einen Satz und sie glauben. Das ist sehr beschämend. Sehr beschämend. Und das ist unsere Ausgangssituation. Jetzt wollen wir uns diese Frau genau anschauen und gucken, was Jesus da macht und was uns das Wort Gottes hier sagt. Also gucken wir uns diese Bitte an. Vers 25 bis 26. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Tochterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt und sie bat ihm, dass er den Dämonen von ihrer Tochter austreibe. Es braucht nicht lange. Und sogleich hörte sie von ihm. Jesus konnte nicht lang verborgen bleiben. Das Licht bleibt nicht verborgen. Und auch wenn er die Leute gebeten hat, nichts zu erzählen, das spricht sich sofort rum. Und in dem Moment, wo die Frau es hört, sie kommt sofort. Diese Frau wird bezeichnet als eine, die eine Tochter hat. Ein Töchterlein heißt es. Eine kleine Tochter. Im Alter ist nicht so einfach zu schätzen, aber man sagt zwischen 6 und 12 Jahren, höchstens 12 Jahre. Das ist das Alter. Diese kleine Tochter, die meisten denken, die ist zwischen 8 oder 10 Jahre in dem Alter, die ist besessen, die hat einen unreinen Geist. Zuerst sagt Markus einen unreinen Geist, 2, 3 Zeilen später sagt es ein Dämon. Und warum ein unreinen Geist? Es kann sein, muss nicht, es kann sein, dass dieser unreine Geist sich in einer Weise manifestierte, wo man diese Unreinheit sehr deutlich sah. Menschen sind auf verschiedenste Art und Weise besessen gewesen. Einen waren krank, die anderen waren stumm, die anderen waren blind, die anderen hatten sich selbst kasteilt, die anderen wollten sich selbst umbringen. Die Manifestation dieser Dämonenbesessenen zeigt sich in verschiedenen Arten und Weise. Und manche zum Beispiel haben permanent geflucht. Sie haben permanent unreine Dinge gesagt und unreine Dinge getan. Sie hat einen unreinen Geist und diese Unreinheit mag sich in verschiedenen Weise dann gezeigt haben und sich manifestiert haben. Wir wissen nicht genau, wie sich diese Unreinheit gezeigt hat, aber wir werden darauf hingewiesen, dass dieses kleine Mädchen schon einen unreinen Geist hatte. Könnt ihr euch vorstellen, mit welchen Plagen, nicht nur sie selbst, die Eltern, die Familie, das Umfeld, das hat sie sehr isoliert. Die haben ja eine Frau, die diese Tochter hat, und sie kommt, sie hört von ihm und sie kommt sofort zu ihm. Interessant, sie hört von Jesus und sie kommt. Aber sie kommt nicht so wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Sie hörten auch von ihm und sie kamen auch. Sie kommt, um Hilfe zu bekommen und sie kommen, um ihn zu prüfen. Auch sie gehen zu ihm, auch sie hören ihm zu, auch sie suchen ihn auf. Aber diese Frau, das ist etwas anderes, was wir haben. Sie hört und geht zu ihm. Warum? Weil sie Hilfe braucht. Und welche Verheißung gibt uns das Wort Gottes? Wer ihn sucht, der wird finden. Aber jeder, der ihn sucht, sondern wer ruft mich an? Ruft mich an am Tag deiner Not und ich werde dich retten. Such mich mit deiner Not und ich werde dir helfen. Das ist die Verheißung und das umspannt das ganze Alte Testament, diese Botschaft. Wer mich anruft, der wird gerettet werden. Ich finde das so interessant, dass als Jona, und das, wie ich sage, das ist, wir haben ganz viele Parallelen zu dieser Geschichte, als Jona flieht und mit dem Schiff wegfahren will, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein phönizisches Schiff war. Das heißt, wir haben hier eine Syrer-Phönizierin. Und auch die sind in der Not und sie rufen den Herrn an und sie werden gerettet. Sie werden gerettet. Damals, diese Verheißung, egal wer, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Joel Kapitel 3, Vers 5 ist diese Verheißung. Paulus greift es in Römer Kapitel 10 ist nochmal auf und sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen, wird gerettet werden. Auch diese Frau. Sie kommt mit diesem Herzen. Sie kommt aus tiefem Glauben. Ich will euch gleich ihn demonstrieren und aufzeigen. Sie kommt in einer ganz anderen Haltung wie die Schriftgelehrten, Pharisäer, die Gläubigen anscheinend. Hier kommt eine Ungläubige anscheinend. Und wie die Schrift uns zeigt, das sind nicht Gläubige, das ist gläubig. Nach außen hin sind das die Gläubigen, sind die Ungläubigen. Ich will jetzt vorsichtig ausdrücken, ich war jetzt eine Woche am Bodensee, habe da Hebräerbrief unterrichten dürfen. Eine sehr interessante Zeit. Menschen kommen aus verschiedensten Gemeinden und Hintergründen, man kennt sie, man weiß es nicht. Manche erkennt man mal wieder, weil man sie da und da schon begegnet ist. Und das war dieses Jahr auch wieder sehr, sehr interessant. Ich habe einige Lektionen gehabt und durfte unterrichten. Wir haben den Hebräerbrief durchgearbeitet. Und spätestens an dem Punkt, wo wir da waren, dass der Hebräerbriefschreiber aufzeigt, dass nicht alle, die aus Israel sind, Israeliten sind, dass nicht alle, die mit dem Mose ausgezogen sind, ins verheißene Land gekommen sind, dass nicht alle, die vom Brot gegessen haben und sagt, heute ist der Tag der Ruhe, heute könnt ihr da hineingehen. Und das war sehr erstaunlich, dass von wie vielen zu sehen, die eigentlich dachten, die gehören dazu, auf einmal zweifelten. Die ihr Leben lang so aufgewachsen sind und man in den Augen gesehen hat, entweder waren sie schockiert oder überrascht oder sauer. Ich habe so gedacht, es sind einige zu dieser Freizeit gegangen und gedacht haben, sie sind Christen und wollten eine schöne Zeit haben und sind nach Hause gefahren und haben gedacht, manche haben gefragt, ja, bin ich's? Manche denken, sie sind's und sie sind's nicht. Und andere denken, sie sind's nicht und sie sind's. Und da war eine Gruppe, Sinti, Roma, die vor einer Zeit eine Erweckung erlebt haben und zum Glauben gekommen sind. Ihr hättet sie sehen sollen, mit welchem Hunger und Freude die da saßen, das Evangelium zu hören. Welche Gespräche und Gebete ich mit denen hatte. Erstaunlich, erstaunlich. Mit was für einer Dankbarkeit. Kein Moment Zweifel ihrer Heilsgewissheit. Kein Moment. Das, für mich war das so, von denen man denkt, sie müssten, die haben es von klein auf, die zweifeln, die, von denen man denkt, die sind so weit weg, sie haben es. Ein herrliches Erlebnis, eine herrliche Erfahrung. Also diese Frau, die sucht Jesus auf und bittet ihn. Schauen wir uns nochmal die Haltung. Ihr erinnert euch noch an die Haltung der schriftgelehrten Pharisäer, wie sie kam. Schaut euch mal diese Haltung dieser Frau. Aber sie hörte, die Frau kam, sie fiel sie nieder zu seinen Füßen. Sie kommt und fällt nieder zu seinen Füßen. Eine tief demütige Haltung ihm gegenüber. Sie kommt nicht, um ihn zu prüfen, okay, mal schauen, ob er es kann. Ich will mal schauen, ob er das vielleicht, was ich da gehört oder gesehen habe, ob das wirklich gut ist. Ich will mal prüfen, ob das wirklich von Gott ist. Sie war nicht skeptisch, sie war nicht neidisch, sie war nicht vorsichtig. Sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Warum? Sie brauchte Hilfe. Sie brauchte Rettung. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. In einer sehr, sehr demütigen Haltung. Was sagt die Schrift? Gott widersteht dem Hochmütigen. Wem gibt er Gnade? Dem Demütigen. Und jetzt wird sich das zeigen, ob diese Frau wirklich demütig ist oder nicht. ihr ganzes Herz und wird in der Art und Weise, wie sie zu Jesus kommt, so deutlich. Im Parallelbericht, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 21, bekommen wir noch ein, zwei Hinweise. Matthäus hat uns ein, zwei Sachen noch mit überliefert, die interessant sind. Matthäus, Kapitel 15, Vers 21, ist der Parallelbericht, und heißt es: Und Jesus ging von und weg und zog in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Da haben wir die Information, dass auch Sidon dabei ist. Und sie, eine kananäische Frau, die aus jedem Gebiet herkam, schrie und sprach. Sie schrie. Sie lief ihm hinterher oder lief dahin und schrie permanent. Sie hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Das Jünger übrigens später sagen, bitte mach's, das ist jetzt langsam unangenehm. Und jetzt schaut mal, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Sie fällt zu seinen Füßen, sagt, Herr, hilf mir, erbarm dich meiner, Sohn Davids. Was sagt es über ihren Glauben, was sagt es darüber, was sie über Jesus wusste? Was sagt es darüber, wie sie Jesus sah? Wie sahen die in die schriftgelehrten Pharisäer und wie sieht sie ihn? Sie sagt, Herr, zu ihm. Und dann sagt sie, erbarm dich meiner. Um was fleht sie? Um die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Nicht verdient, nicht erarbeitet, nicht, ich habe ein Recht darauf, du musst mir auch helfen, tu das Zeichen hier, beweise, dass du der Sohn Gottes bist, zeig mir, dass ich zu dir kommen soll, zeig mir, ob du dass du mir helfen kannst, beweise es mir. Sie hat kein Recht, sie weiß es. Sie weiß es, sie gehört nicht dazu, sie weiß es. Bitte erbarm dich, sei gnädig. Das ist was, wenn um pure Gnade fleht sie, um pure Barmherzigkeit fleht sie. Und jetzt kommt's. Sie sagt, Sohn Davids. Wisst ihr, was sie damit sagt? Messias. Sie weiß, wer er ist. Herr, erbarm dich, Messias. Und der Messias ist der Retter. Hosianna, denn dann kommt der Sohn Davids. Herr, rette, heißt Hosianna. Das ist ein Hilferuf, der dann zum Jubelruf wird. Das ist ein tiefes Verständnis, oder? Und hier haben wir das Überraschende, wer ist diese Frau, die um Barmherzigkeit fleht, die um Gnade fleht, die Jesus Christus als den Messias anerkennt, die sich vor ihm niederwirft in einer demütigen Art und Weise und nicht von ihm loslässt, egal wie peinlich das ist, egal wie unangenehm es ist, egal wie die Leute über sie denken, auf sie schauen, das ist ihr absolut egal. Es ist echt unangenehm, sogar dass die Jünger sagen, jetzt wird es echt unangenehm. Wisst ihr, was das Schockierende eigentlich ist und für die Juden Blamierende ist. Markus macht es deutlich. Er sagt, es ist eine Frau, die hat eine Tochter, die ist krank, die hat einen unreinen Geist. Und am Ende sagt er, und sie bittet, dass er diesen Dämon austreibt. Und das ist ein Chiasmus, aber das ist jetzt egal. Und in der Mitte gibt es eine Aussage. Zwischen den beiden, sozusagen ihrem Problem und ihrer Bitte, steht etwas, was Markus dazwischen stellt und somit sagt, das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Er sagt, wer sie ist. Und er sagt, sie war eine Griechin. Warum erwähnt es? Jesus geht in ein nicht jüdisches Land, er geht zu den Heiden. Und dann kommt und sagt, er ist eine Griechin. Nicht einfach nur eine Frau, die Hilfe gebraucht. Das ist eine Sache. Juden haben da gelebt. Auch in Sidon und Tyrus haben Juden gelebt. Überall gab es kleine Gemeinden. Aber jetzt ist es ein Heidenland und jetzt kommt eine Griechin. Das heißt, was er damit sagt, wisst ihr, hier kommt eine aus einer griechischen, hellenistischen Kultur. Alexander der Große hat diese Gegend erobert, hat diese zwei Städte waren sehr, sehr wichtig als Handelsstädte. Und das heißt, die ganze Gegend hat eine griechische Kultur mit seiner griechischen Philosophie, mit den Götzen und Göttern, mit all dem Lebensstil, so wie die Griechen gelebt haben. Und was Markus hier sagt, ist, sie war so eine, es war eine Griechin. Aber wir haben noch mehr Informationen. Das heißt, sie kommt aus dieser Kultur, wenn er sagt, sie war eine Griechin, denn sie war eine Syrophönizierin. Das heißt, sie lebte hier, obwohl sie, sag ich mal, zu dieser griechischen Kultur gehörte, aber lebte sie in diesem syrischen Land, phönizischen Land. Um deutlich zu machen, sie war keine Judin. Und sie gehörte zu denen, die sehr weltoffen waren. Phönizier waren übrigens die gab es sogar in Afrika und die sind die bis nach Spanien gereist sind. Die haben viel Handel getrieben, waren sehr weltoffen. Syrer waren Feinde Israels. Markus macht deutlich, und mit dieser Bezeichnung, sie war eine Griechin, eine Heidin, sie war eine Syrophönizin, das war weit weg Feinde Israels, beziehungsweise wirklich, er macht es deutlich, sie ist keine Heidin gewesen. Matthäus gibt sogar noch eine weitere Information, die habe ich euch gerade gelesen. Er sagt, sie war nämlich eine Kanaaniterin. Das war ein Mischling. Also wir können uns damit identifizieren. Das heißt, sie lebte in einer hellenistischen Kultur, ist in Syrien, Phönizien geboren, aber ihre Vorfahren sind eigentlich Kanaaniter. Und ihr wisst, wer diese waren? Was Gott mit diesem Volk gemacht hat und gesagt hat, das waren Feinde Israels, das war ein unreines Volk, die mussten ausgerottet werden, damit das Volk Israel das Land einnimmt, die durften nicht bleiben. Also wenn die Schrift uns das macht und das zeigt, warum ist so wichtig, um deutlich zu machen, auf der einen Seite haben wir Juden, wir haben Schriftgelehrten, Pharisäer, wir haben das Volk Gottes, wir haben Israeliten und sie haben Ohren und hören nicht, Augen und sehen nicht und wollen nicht. Auf der anderen Seite haben wir die weit entferntesten und mit dieser Bezeichnung wird uns deutlich gemacht, wer ist sie? Sehr unwahrscheinlich, so weit weg, Heiden durch und durch, gottlos durch und durch, Götzendiener durch und durch. Und sie kommt mit so einer Haltung und die kommt mit so einer Haltung. Das ist das, was uns das Evangelium hier vor Augen malt. Was ist rettender Glaube? Äußerlichkeiten, Hände waschen, Töpfe waschen, all die Kleidung beachten, all das, was wichtig ist. Und Jesus sagt über ihn, euer Dienst ist für die Katz. Eure Anbetung will ich nicht. Euer Herz ist weit, weit weg von mir. Und hier kommt eine, die anscheinend ein wahres Herz hat. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt, also ihre Bitte ist, heil, bitte hilf, meine Tochter, meine kleine Tochter. Ich weiß, dass Jesus immer geholfen hat. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, da ist ein Kind, ein 8- bis 10-jähriges Kind, das leidet unter einem unreinen Geist. Egal, wo man herkommt, man würde gern helfen wollen, oder? Man könnte oder nicht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus hier reagiert. Und das erzeugt bei vielen Unverständnis und nicht wenige versuchen, das irgendwie jetzt zu harmonisieren und das nicht so brutal klingen zu lassen. Viele versuchen irgendwie Jesus jetzt so zu rechtfertigen, sagen, er hat es nicht so gemeint eigentlich, weil das ist wirklich hart, was er macht. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen. Wir haben in den Texten vorhin gelesen, alle, die zu ihm kamen, er heilte alle. Er trieb allen die Dämonen aus. Ohne zu fragen, ohne zu sagen, er tat es. Ob sie gläubig waren oder nicht, er tat es. In Galiläa und Judäa, in Jerusalem, er tat es. Er hat sie geheilt und die Dämonen ausgetrieben. Er hat keinen weggeschickt und sagt, nein, für dich nicht. Jetzt kommt er in eine Gegend, in ein Heidenland. Jetzt kommt er zu einer Frau, die so ihn anfleht, die so Hilfe sucht, die nicht hart ist, die ihn anfleht. Und er sagt, nee. Wisst ihr, was das Harte ist? Matthäus gibt uns ein paar interessante Details. Und er überhörte sie, sagt Matthäus zuerst. Das heißt, die Reaktion Jesu auf sie bitte ist, er ignorierte sie. Das ist schon hart, oder? Er ignoriert sie. Darf ich so sagen? Ich kann mir vorstellen, dass nicht wenige an diesem Punkt schon sagen würden, mit so einem arroganten Messias wollen wir nichts zu tun haben. Ich flehe, ich schreie, ich habe eine kleine Tochter, sie braucht Hilfe und da läuft er vorbei, anscheinend der Messias, der Retter der Welt und ich flehe ihn an und er hört mir nicht mal zu. Und nicht wenige würden hier sagen, okay, das war's, das ist komisch. Nein, nicht nur komisch, das ist arrogant. Sie schreit weiter und dann redet Jesus und Markus sagt, was er zu ihr sagt und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Das ist keine Antwort, auf die sie gerne hört. Er sagt, nein, du kriegst es nicht. Zuerst hört er nicht und dann sagt er, nein, bekommst du es nicht. Und sagt, warum? Ja, weil du bist ein Hund und die Hunde bekommst es nicht, bevor es die Kinder bekommen haben. Darf ich so sagen, ja, warte auf deine Zeit. Ich muss erst die Kinder satt machen. Jetzt. Wie viel von uns oder von würden spätestens jetzt dann gehen? Wenn Sie schon da gesagt haben, ja gut, wir geben nur noch eine Chance. Jetzt gehen wir noch einmal, jetzt fragen wir noch einmal. Spätestens hier würden Sie sagen, nicht nur sagen, du Arrogante, vielleicht sogar eine Ohrfeige gegeben, sondern du sagst, ich bin ein Hund. Und würden zurückschimpfen und was weiß ich und im Rücken zu drehen und sagen, das ist wirklich ein Irrlehrer. Darf ich euch sagen, ist Jesus mit den Schriftgelehrten Pharisäern so umgegangen? Nee. Er hat sie später Schlangenbrut genannt, ja, ich weiß. Aber wenn sie zu ihm kamen und Fragen gestellt oder Hilfe, der hat es getan. Er hat gesagt. Und hier sagt er, nee, machen wir nicht. Frau, erst die Kinder. Mann. Was macht die Frau? Sie bleibt. Jetzt ist es ist für uns etwas wichtig, dass wir es verstehen, was Jesus hier macht. Folgendes. Nicht wenige tun sich so schwer, dass Jesus sie als Hund bezeichnet. Wisst ihr warum? Weil im Judentum oder in Hund wenn man jemand als Hund bezeichnet, das ist nicht nur einfach ein Schimpf, das ist nicht nur ein Schimpfwort, das ist wirklich eine Deklarierung. Das ist, man sagt, du bist unrein. Du bist ein Straßenköter. In Russisch gibt es da so ein Schimpfwort. Das ist ein Wort und das klingt schon so böse. Ja. Die Bibel kennt diese Bezeichnung. Und wisst ihr, wen die Bibel mit Hund bezeichnet? Das sind die Unreinen. Auf die gleiche Stufe wie Schweine gestellt. Das heißt, gebt nicht die Perlen den Hunden noch den Schweinen. Wir denken immer die Schweine, aber Hunde sind dabei. Matthäus Kapitel 7. Ihr sagt, weder den Hunden noch den Schweinen. Wenn Petrus oder Paulus von den Irrlehrern redet, dann redet er von Hunden. Das sind verdorbene, unreine, ausgeschlossene. Darf ich euch eine Stelle vorlesen, Offenbarung Kapitel 22, Vers 15? Nur eine Stelle, um euch zu zeigen, wie die Bibel, was sie mit Hunden bezeichnet. Kapitel 22, Vers 14. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt eingehen. Also glückselig, wer Anteil hat an dieser Stadt und in dieser Stadt leben darf, wer da hinein darf, der ist glückselig. Und das ist der, der die reine Kleider hat, das heißt, der ist rein, gerecht. Und jetzt schaut man, was Jesus sagt. Draußen sind die Hunde. Das heißt, wenn man sagt Hund, dann ist man draußen. Man ist nicht drinnen. Und jetzt werden diese Hunde, identifiziert. Und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Diese sind Hunde nach der Schrift. Hart, gell? Hunde. Diese Straßenköter, wie man das griechische Wort hier übersetzen kann, Kyon, das sind Straßenköter, die überall rumstreuen und sich vom Kadaver und von Müll und von all diesen Dingen ernähren. Wir kennen sie, oder? Wir waren neulich in Griechenland, haben wir einige solche Straßenhunde, meine Tochter hat sie alle geliebt, sie alle aufgenommen. Die essen alles, was Hauptsache sie bekommen, sie trinken alles, Hauptsache sie... Deswegen gelten sie als unrein, auf die gleiche Stufe mit Schweinen. Sie essen einfach alles. Wichtig aber ist, Jesus bezeichnet sie nicht als Straßenhund. Er bezeichnet sie nicht als Köter. Es gibt zwei Worte für Hunde in der Schrift. Das eine ist, ist egal, merken wir uns eh nicht. Das eine bezeichnet nämlich ein Straßenköter und das andere Wort bezeichnet ein Schoßhund. Und wenn Jesus zu der Frau sagt, die Hunde, die kriegen das Essen nicht vor den Kindern, dann meint er damit nicht die Köter, sondern den Schoßhund. Jetzt freuen sich ganz, ganz, ganz viele Menschen, wenn sie das hören. Weil sie denken, oh, guck mal, Jesus hat zu ihr gesagt, oh, weißt du was, ich habe zwar Kinder, aber du bist auch so ein Chihuahua. So ein ganz süßer Schoßhund, den kann man so streicheln und da trägt man immer dabei in der Tasche. Und die werden ja manchmal sogar mehr geliebt und behandelt wie die Kinder. Die kriegen ja alles Mögliche und all die Sorge und die Fürsorge und die sind so süß und müssen nicht mal selber laufen. Und alle hingetragen, wohin sie hinwollen. Guckt mal, Jesus hat nicht so böse mit ihr geredet. Er hat sie gesagt, du bist ein schönes Chihuahua. Zwar kein Kind, aber nicht schlecht, gell? Schoßhund. Also es war nicht so böse von Jesus. Nein, damals hat man keine Chihuahuas gehabt. Man hat damals keine Schoßhunde in dem Sinne, dass man sie auf dem Schoß die ganze Zeit getragen hat und gestreichelt hat. Aber es gab Hunde, die waren draußen. Sie durften da nicht in den Hof hinein und es gab Hofhunde. Das heißt, es gab welche, die das bewacht haben im Hof. Und entweder waren sie an die Leine, aber da ist man nicht hin und das würde ein Jude niemals tun. Und die haben Essensreste bekommen. Mein Hund damals in Russland, ich hatte so einen. Ja, war kein Chihuahua, aber der war an der Leine. Man musste den Hof bewachen. Und wenn wir gegessen haben und fertig waren, haben wir die Reste ihm gegeben. Hat überlebt übrigens. Ist nicht verhungert, hat nicht das Beste vom Aldi oder was weiß ich gekriegt. Die haben überlebt. War ein Hofhund. Und das von Jesus redet davon. Warum? Er will damit nicht sie jetzt sagen, oh, er will sie nicht beleidigen, deswegen sagt er nicht Straßenköter, sondern Hofhund. Der Punkt ist der. Das Wort für Köter bezeichnet Ungläubige, bezeichnet Unreine, bezeichnet die außerhalb sind, die nicht dazugehören, die nicht in die Stadt hineingehören. Aber wisst ihr, was mit dieser Frau ist? Sie gehört dazu. Sie ist dabei. Sie ist nicht eine von den Unreinen. Wisst ihr warum? Weil sie glaubt. Aber Jesus sagt trotzdem zu ihr Hund. Warum? Weil er sie demütigt. Weil er sie demütigt. Er spricht ihr damit nicht ihre Stellung als Gläubige ab. Aber er sagt, weißt du was? Halt dich an die Reihenfolge. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass allein auch heute ganz, ganz viele Schwierigkeiten mit Christus hätten und haben, wenn sie sagen, wie kann er das nur? Wie kann er das nur? Warum macht er das? Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus das nicht um der Frau willen macht. Er macht es nicht, um sie bloßzustellen. Er macht es nicht, um sie mit Absicht zu demütigen. Er macht es nicht, um sie zu deklarieren. Er sagt nicht, okay, es gibt eine Reihenfolge, erst die Juden, dann die Heiden. Also warte, bis die Heiden dran sind. Wenn es so wäre, liebe Freunde, dann hätte sie auch noch warten müssen, gell? Denn Jesus hätte noch sterben, auferstehen und dann hätte sie etwas erst bekommen sollen. Jesus macht es nicht um der Frau willen. Jesus macht es um der Jünger und um der Juden willen. Ich sage es nochmal, er macht es ihr so schwer, wie es nur geht, um aufzuzeigen, was ein wirklicher, echter Glaube ist. Denn dieser Glaube ist ein Glaube, der bereit ist, sich zu demütigen. Ein Glaube, der weiß, ich bin auf die Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Und wenn der Herr zu mir Sünder sagt, dann bin ich ein Sünder. Und wenn er zu mir sagt, du bist ein Hund, dann bin ich ein Hund. Und wenn er zu mir sagt, ich bin verloren, dann bin ich verloren. Und er zeigt, Jesus geht weg, dahin, wo diese Dinge nicht geschehen sind, die Zeichen, Wunden nicht so präsent waren wie sein. Da kommt eine Frau, eine Griechin, eine Syrophönizin, eine Kananiterin, so weit weg. Sie kommt und hat einen Glauben, wie in ganz Jerusalem und Galiläa und Judäa nicht zu finden ist. Was sagt das über sein Volk? Was sagt es über ihre Augen und über ihre Ohren? Vers 28. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr. Das ist ihre Haltung. Nicht, das kannst du doch nicht sagen, ich habe doch auch ein Recht und meine Tochter und weißt du nicht, was wir alles durchgemacht haben, kennst du nicht unsere Schwierigkeiten und wie ungerecht bist du denn und wir haben doch auch wenigstens, ja, Herr, du hast recht, ja. Das ist demütig. Das ist ein demütiges Herz. Ja, Herr. Auch die Hunde. Und sagt, wisst ihr, was er mir sagt? Ja, Herr, ich bin ein Hund. Du hast recht. Wenn du das sagst, ist es richtig. Ich bin ein Hund. Ja, Herr, auch die Hunde essen doch von dem Tisch von den Krümmen der Kinder. Sie weiß es, die Hofhunde, die da sind, die überleben doch auch. Sie bekommen doch etwas von dem Segen von diesem Haus. Gell? Wenn die Kinder fertig sind, dann kriegen die Hunde doch den Rest. Gell? Stimmt doch, Jesus, ja, stimmt. Nur dies will ich, nur ein bisschen Rest, nur etwas davon. Ich will nicht das Hauptmenü, will nicht den Braten, so ein bisschen was davon. Wahnsinn, oder? Sie weiß, das bisschen reicht. Ein paar Krummen von dem Brot des Lebens reicht. Nachdem die Kinder das Brot des Lebens gegessen haben, für sie reicht ein paar Krummen und die Tochter wird gesund. Was für einen Glauben hat sie? Was für ein Verständnis hat sie? Und dann sagt Jesus zu ihr. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen gehen. Weil du das gesagt hast. Was gesagt hast? Ja, Herr, auch die Hunde kriegen doch was. Weil du dich so erniedrigt hast, weil du dich selbst so gedemütigt hast, weil du mein Urteil über dich angenommen hast, darum geh hin. Weil du das gesagt hast, geh hin. Matthäus sagt, ich lese euch das vor, Matthäus 15, 25. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch essen auch die Hunde von den Krummen, die vom Tisch der Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Das ist was Matthäus. Jesus hat nicht zwei verschiedene, er hat beides gesagt. Der eine erwähnt das, der andere erwähnt das. Aber er sagt, um deines Wortes willen, geh hin. Warum? Dein Glaube ist groß. Ich sehe, du glaubst. Sie wusste, wer Jesus ist. Sie wusste, er ist der Messias. Sie wusste, sie bedarf der Gnade. Sie wusste, sie brauchte Barmherzigkeit. Sie wusste, sie hat auf nichts Anspruch. Sie konnte nur eins, vor ihm kommen, auf die Knie fallen und sagen, Herr, erbarm dich, erbarm dich. Meine Tochter braucht Hilfe. Übrigens, für wen bat sie? Nicht mal für sich selbst. Hilf. Und dann geschieht etwas Herrliches. Wie hat Jesus Dämonen ausgetrieben bei den Juden? Schaut mal, wie er hier das tut. Um dieses Wortes hin, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Was sagt Jesus nicht? Also wo ist sie? Wo müssen wir hin? Wo ist dein Zuhause? Wo liegt sie? Sie ist nicht erstmal hingegangen, wie bei der Tochter Jairus. Er ist nicht, keine Ahnung wohin, da muss er nicht in das Haus, nicht die Hände auflegen oder was auch immer. Er sagt, ist schon fertig. Abgesehen, was sagt das über unseren Herrn? Wer ist er? Er sagt, du glaubst? Jesus hat es nicht mal gesagt, Dämon, fahr aus. Allein die Entfernung schon. Er muss es nicht mal sagen. Es geschieht. Es geschieht. Schaut mal, was für ein Wunder sie erlebt. In einer Weise demonstriert Jesus seine Vollmacht an diesem Ort, wie er da nicht das getan hat. Das war schon gigantisch. Hier, er sagt, deine Tochter ist frei, der Dämon ist ausgefahren. Er musste sofort gehen. Der Ratschluss war schon lange fest. Es war schon lange klar, was passiert. Denn das, was hier passiert, ist nicht einfach eine Begebenheit, die einfach geschehen ist. Jesus ist mit Absicht hingegangen. Er wusste, was da geschieht. Er wusste, was er tun wird. Und er wusste, was das für eine Gegenstandslektion sein wird. Es musste geschehen. Der Dämon ist ausgefahren. In einem Nu, in einem Augenblick. Er musste gehen. Schaut mal, Vers 30. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Sie geht nach Hause, macht die Tür auf und das Kind liegt, schläft. Wahrscheinlich das erste Mal nach so langer Zeit. Wisst ihr, was das Kind tut? Es ruht sich aus. Es ist frei. Wahrscheinlich erst mal durchschlafen. erstmal erholen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Kampf oder das Ausfahren Dämonen, wir haben uns diese Berichte angeschaut, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, wie die Dämonen an den Zähren, an den Körpern sie hin und her schmeißen und dann mit Geschrei ausfahren. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein 8-jähriges Kind dann, wie es ihm danach geht. Aber die Mutter kommt rein, Ruhe, es liegt da, es schläft. Sie ging weg in das Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämonen ausgefahren. Freunde, liebe Gemeinde, welches Herz verherrlicht Gott? Das ist unser Zusammenhang. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie leere Menschengebote lehren. Er sagt, ihr Heuchler. Auf der einen Seite ist so ein religiöses System voller Hingabe und äußerlicher Dinge, die sie alles tun. Und Jesus sagt, ihr Heuchler. Dann kommt er an den dunkelsten Ort, den ungläubigsten Ort, in den entferntesten Ort. Das ist eine Frau, nicht ein Mann, kein Gelehrter. Kein Gläubiger, der schon seit Kind auf in der Schrift unterwiesen ist, von Jugend auf alles getan hat. Da ist eine arme Frau, wahrscheinlich sogar eine Witwe. Und ihr wird in einer Weise geholfen und uns ist gezeigt, was ist Glaube? Was ist rettender Glaube? Das hat nichts mit deiner Abstammung zu tun, das hat nichts mit deiner Tradition zu tun, das hat nichts mit deiner Überlieferung der Ältesten zu tun, das hat nichts damit zu tun, von einem Stand her, ob du Frau oder Mann bist, das hat allein damit zu tun, mit Erkenntnis des Messias, dass dein Retter ist und dass du aus Gnade und Barmherzigkeit Hilfe bei ihm findest. Wer ihn anruft, der wird gerettet werden. Alle, die ihn anrufen. Sehr früh mussten die Jünger schon diese Lektion lernen. Haben sie es verstanden? Oh, noch lange nicht. Es musste noch einiges geschehen. Aber das ist es, als Jesus auferstanden ist, und die Jünger sehr verunsichert waren, Lukas 24 sagte, habe ich nicht das alles euch schon gesagt? Das ist eine Geschichte, eine Begebenheit, wo er ihnen das schon alles gesagt hatte. Was ist rettender Glaube? Eine herrliche Begebenheit, die wir hier haben. Ich möchte beten. Und dir Danke sagen, Jesus, für diese Begebenheit, die uns in diese herrliche Wahrheit hineinführt. Herr, danke, dass es mir zeigt, dass ich, der Größte unter allen Sündern, eben das Vorrecht habe, genauso zu dir zu kommen. Herr, deine Gnade über Barmherzigkeit ist alles, was wir brauchen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Darum lobt meine Seele, darum preist dich meine Seele, weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Güte. Ich danke dafür. Amen.